Ja, vielen Dank an unser Lobpreisteam. Klasse. Ja, ihr Lieben, ganz liebe Grüße soll ich auch von Werner und Brigitte ausrichten. Die haben nochmal eine Woche Urlaub. Deren Urlaub war dieses Jahr etwas zerstückelt. Und ich hoffe, dass sie eine richtig gute Woche haben und sich noch schön erholen können. Wen Jesus glücklich nennt, die Trauernden. Kennt ihr solche Momente, in denen man hört, dass jemand etwas sagt und man sich fragt, hat er das jetzt wirklich gesagt? Ja, ich glaube, solche Momente kennen wir alle, wo jemand was sagt und du denkst, Moment, das war jetzt entweder völlig unpassend oder vielleicht auch sehr mutig, irgendwas in einem bestimmten Kontext zu sagen. So, dieser Moment, hat er das jetzt wirklich gesagt? Wir sind im zweiten Teil der neuen Predigtreihe zur Bergpredigt und dort in den sogenannten Seligpreisungen. Die Flyer habt ihr ausliegen. Zu den Flyern vielleicht noch ganz kurz. Die liegen da, dass ihr sie mitnehmen dürft, an den Kühlschrank, an die Pinnwand, an den Eingang, wo auch immer ihr eure Sachen hinhängt, dürft ihr gerne mitnehmen. Dann habt ihr das Thema immer vor Augen, wisst, wann was dran ist. Genau, wir sind in den Seligpreisungen eine Aufzählung darüber, wen Jesus selig oder glücklich nennt. Die Seligpreisungen Worten, bei denen man sich im ersten und manchmal auch im zweiten Moment tatsächlich fragen kann, ob er das wirklich gesagt hat. Und wenn ja, hat er das dann auch wirklich so gemeint, wie er es gesagt hat? Oder vielleicht doch ein bisschen anders? So kann es einem durchaus mit der ein oder anderen Aussage gehen. Ich möchte mal lesen Matthäus 5, die Verse 1 bis 4. Unser Schwerpunkt wird heute Vers 4 sein. Als er aber das Volk sah, ging er auf einen Berg und er setzte sich und seine Jünger traten zu ihm. Und er tat seinen Mund auf und lehrte sie und sprach: Selig sind, die da geistlich arm sind, denn ihrer ist das Himmelreich. Selig sind, die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Der ersten Predigt vor 2 Wochen ging es um die geistlich Armen. Es ging um Menschen, die erkennen, dass sie vor Gott nichts aufzuweisen haben und daher alles von ihm erwarten. Und wie diese Erkenntnis uns in eine andere Dimension der Abhängigkeit und der Beziehung mit Jesus führen kann, die uns letztlich reicher macht als alles andere. Die Bergpredigt, Maßstäbe, die herausfordern. Vieles von dem, was Jesus sagt, scheint so anders als das, was wir normal empfinden. Manche Aussagen wirken fast widersprüchlich, es passt für uns im ersten Moment nicht richtig zusammen. Es fordert unser menschliches Empfinden raus. Glücklich, die da Leid tragen. Spannende Aussage. Mein erster Punkt heute ist, und es schließt sich ein Stück auch an die letzte Predigt an, Gott finden, wo wir ihn am wenigsten vermuten. Eigentlich, wenn wir ehrlich sind, meinen wir doch, zumindest wenn wir Jesus schon eine Zeit lang nachfolgen, zu wissen, wie wir Gott begegnen können, wo wir ihn finden können. Wenn wir Bibel lesen, wenn wir im Lobpreis und der Anbetung Gottes Nähe suchen, wenn wir Zeit in seiner Gegenwart verbringen, vielleicht an einem Gottesdienst teilnehmen. Und das stimmt auch alles. Aber manchmal finden wir Gott auch da, wo wir ihn am wenigsten vermuten. Manchmal wird Gott für uns real in den schwierigsten und unerwartetsten Situationen unseres Lebens, in solchen, die wir uns freiwillig niemals ausgesucht hätten. Jesus zeigt uns in seinen Aussagen in den Seligpreisungen, dass wir dort Segen erleben, wo wir es am wenigsten erwarten. Wenn wir schwach sind, wenn wir Dinge durchleben müssen, die schwierig sind, wenn wir erleben, dass wir an Grenzen stoßen, und da, wo wir an Grenzen stoßen und am Ende sind, wir auf einmal wirkliches Leben in ihm finden. Man könnte das auch ein Mysterium des Glaubens nennen. Ja, Mysterium meint ein mit dem Verstand nicht ergründbares Geschehen oder ein unergründliches Geheimnis des Glaubens. Und davon gibt es einige. Solche Aussagen von Jesus fangen erst an, Sinn zu ergeben, wenn wir sie eben nicht oberflächlich betrachten, wenn wir nicht einfach schnell über sie hinweggehen, sondern wenn wir uns tiefergehend damit beschäftigen, wenn wir uns darauf einlassen und ganz besonders, wenn wir in Situationen kommen, wo wir freiwillig und ich würde mal sagen meistens unfreiwillig solche Dinge auch durchleben. Vers 4, selig sind die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Die Elberfelder übersetzt, glückselig die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. So, wir können die Worte von Jesus drehen und wenden, wie wir wollen und überlegen, was er vielleicht damit noch gemeint hat. Am Ende dreht Jesus sie wieder zurück. Glückselig die Trauernden, denn sie sollen getröstet werden. Wenn das stimmt, was er hier sagt, und das glaube ich, dann lautet seine Botschaft letztendlich, dass Segen und Glücklichsein im Leben nicht von den äußeren Umständen abhängen. Sie kommen von innen und mancher Segen lässt sich eben nur erleben, wenn man in der Tiefe ist, so ungern wir das wollen. Mancher Segen lässt sich nur durch Tränen erleben. Das ist mein zweiter Punkt. Es gibt einen Segen in seiner Gegenwart. Es gibt einen Segen seiner Gegenwart im Leid und in der Trauer, der sonst nicht erfahrbar ist. Ich wiederhole das nochmal. Es gibt einen Segen seiner Gegenwart im Leid und in der Trauer, der sonst nicht erfahrbar ist. Nicht automatisch, aber wenn du dich drauf einlässt. Wisst ihr, wenn wir in Phasen kommen, wo wir Schweres erleben, wo Leid in unser Leben kommt, wo Trauer da ist, dann haben wir genau zwei Möglichkeiten, uns zu entscheiden. Entweder wir machen dicht und wir werden bitter und es zieht uns weg von Gott. Oder wir geben Gott Raum und wir geben Dinge an ihn ab und es zieht uns näher zu ihm hin. Die Entscheidung hat jeder, vor der steht jeder von uns immer wieder. Aber wenn wir uns darauf einlassen, dann ist genau das erfahrbar, was ich hier gesagt habe. Auf seltsame und manchmal überraschende Weise schafft Leid Raum dafür, dass wir Gottes Nähe und seine Gegenwart in einer ganz anderen Art und Weise und ich glaube manchmal in einer viel tieferen und echteren Dimension erleben und erfahren können. Und Johannes Hattel hat gesagt in seinem Buch, wenn die Seele weint, glauben, auch wenn es weh tut. Leidvolle Zeiten machen uns im Rückblick oft reifer, tiefer, echter und verfügbarer für Gott und öffnen uns somit für eine neue Begegnung mit ihm. Ich lese es nochmal, weil es so wertvoll ist. Leidvolle Zeiten machen uns im Rückblick oft reifer, tiefer, echter und verfügbarer für Gott und öffnen uns somit für eine neue Begegnung mit ihm. Ich glaube, dass es im Leid eine innere Leere gibt, die vorher gefüllt war mit dem, was wir in diesem Moment eben verloren haben. Das können materielle Dinge sein, aber ich würde mal sagen, in den meisten Fällen sind es Menschen oder Beziehungen, die wir verloren haben, die uns wirklich Leid erfahren lassen. Und wenn sie nicht mehr da sind, dann hinterlassen sie eine Lücke. Und das ist schmerzhaft. Aber Gott selbst will diese Lücke, diesen Leerraum, der dann in uns entstanden ist, mit sich selbst füllen. Das erspart uns leider weder den Schmerz des Verlustes zu durchleben, noch nimmt es uns die Trauer, die ist ganz wichtig zuzulassen und auch zu verarbeiten. Aber so seltsam sich das auch anhört, Leid und Trauer eröffnen uns eine Dimension in der Beziehung mit Gott, die wir ohne solche Erfahrungen nicht machen werden. Und ich kann das aus eigener Erfahrung sagen. Und ich habe das im Leben vieler, vieler Menschen beobachten können, dass man eben genau die zwei Möglichkeiten hat, die ich vorhin erwähnt habe. Entweder es zieht mich näher zu Gott oder es macht mich dicht und ich verbitter und es zieht mich von Gott weg. Wisst ihr, jeder Mensch macht irgendwann Verlusterfahrungen. Jeder Mensch erlebt irgendwann Leidvolles und Trauer in irgendeiner Art und Weise. Aber wenn wir Jesus nachfolgen, dann dürfen wir wissen, dass vieles von diesem Schmerz nicht vergebens ist, dass darin ein Segen zu finden ist, der manchmal völlig unlogisch erscheint. Wir können dabei erleben, dass wir in einen tiefen Abgrund hinuntersteigen und dann erleben, so wie ich es Sonntag vor 2 Wochen gesagt habe, dass Jesus zum ersten Mal in unserem Leben real wird. Wir können diesen Abgrund hinuntersteigen und erleben, dass Jesus dort schon auf uns wartet. Und ich liebe dieses Bild in jeder Hinsicht, dass es Orte gibt, wo Jesus schon auf uns wartet. Und dass es oft genau die Orte sind, die wir uns nicht aussuchen würden und die wir versuchen, irgendwie möglich nur zu umgehen. Aber dass es genau diese Orte sind, die Jesus gebraucht, um uns zu begegnen. Ich habe eine Übertragung dieses Verses gelesen. Da hat jemand geschrieben, gesegnet seid ihr, wenn ihr das Gefühl habt, ihr hättet das verloren, was euch am meisten am Herzen liegt. Denn dann kann euch der, der euch am meisten liebt, in seine Arme schließen. Fand ich irgendwie eine schöne Übertragung. Und wisst ihr, einige der bekanntesten Lobpreislieder sind in solchen Phasen entstanden. Phasen von Schmerz, Phasen von Trauer, Phasen von Verlust. Ein älteres Lied, sehr bekannt, von guten Mächten, wunderbar geborgen. Dietrich Bonhoeffer hat es geschrieben, ein Pfarrer, der von den Nazis verhaftet wurde. Und er hat diesen Text, es war eigentlich ein Gedicht ursprünglich, geschrieben, wenige Monate bevor er hingerichtet wurde. Und wenn man das weiß und man geht durch den Text von dem Lied, dann spürst du die Tiefe, die in dem liegt. Und man fragt sich, wie kann man denn mit dem Tod vor Augen so einen Text schreiben, der so voll ist von Gott, der so voll ist von Vertrauen, von egal was kommt, ich sage es jetzt mal in meinen Worten, wir gehen da gemeinsam durch. Ein anderes bekanntes Lied, was wir hier auch singen, Miracles von Chris Kilala, ist ein amerikanischer Musiker von Jesus Culture. Er hat dieses Lied geschrieben nach dem Tod seines neugeborenen Sohnes. Der hat nur wenige Stunden gelebt und dann hat er dieses Lied geschrieben. Und ich möchte euch mal vorlesen, was er dann dazu gesagt hat. Miracles, also das Lied bedeutet ja Wunder, ist ein Lied über die Entscheidung, der Wahrheit zu glauben, dass Gott der ist, von dem er sagt, dass er es ist. Als wir unseren Sohn in unseren Armen hielten und beteten, hatten wir die Wahl, zu glauben, dass Gott die ganze Zeit gut ist und dass er, egal wie das Ergebnis ausgeht, immer der Gott, der Wunder ist und sein wird. Als Gläubige lassen wir zu oft zu, dass unsere Umstände unsere Wahrnehmung von Gott verändern. Die Wahrheit aber ist, dass er dasselbe ist gestern, heute und für immer. Der Weg des Glaubens ist voller Geheimnisse. Meine Frau und ich könnten uns im Kreis drehen und fragen, warum wir das Wunder, auf das wir gehofft hatten, nicht gesehen haben. Anstatt angesichts gegensätzlicher Umstände an Gott zu zweifeln, haben wir uns entschieden, uns ihm zuzuwenden, ihm zu vertrauen und noch fester wie zuvor an ihm festzuhalten. Man kann das Lied noch mal anders singen, wenn man die Geschichte dahinter kennt. Es hat nicht einer geschrieben in den Happy-Clappy-Zeiten des Lebens, ja, wir glauben an den Gott der Wunder von einem zum nächsten, sondern in den tiefsten Tiefen an dieser Wahrheit, hat er diese Entscheidung getroffen, an dieser Wahrheit festzuhalten. Ich finde, das berührt mich. Ich bin entschieden, Jesus zu folgen. Maggie hat an der Gemeindefreizeit kurz etwas zu dem Lied gesagt. Das hat ein Inder geschrieben aus Assam, der dieses Lied gesungen hat, als man seine Familie einem nach dem anderen umgebracht hat, weil sie ihren Glauben an Jesus nicht verleugnen wollten und am Ende ihm selbst. Ich bin entschieden, Jesus zu folgen, niemals zurück, niemals zurück. Ganz, ganz tief. Lieder, die in der Tiefe des Lebens geschrieben wurden und die so, so eine krasse Auswirkung hatten. Gott finden, wo wir ihn am wenigsten vermuten. Inmitten von Leid und Trauer, von Verlust und Schmerz. Er ist da. eintauchen in eine andere Dimension seiner Gegenwart, die menschlich nicht erklärbar ist. Leidvolle Zeiten machen uns im Rückblick oft reifer, tiefer, echter und verfügbarer für Gott. Sie öffnen uns für eine neue Begegnung mit ihm. Glückselig die Trauernden, denn sie sollen getröstet werden. Da steckt ja ein Zuspruch drin, denn sie sollen getröstet werden. Warum nennt Jesus die, die Leid tragen und trauern, glücklich? Eben, weil es nicht dabei bleibt, sondern weil sie getröstet werden sollen. Dieser Zustand ist nicht dauerhaft, nicht ewig fortführend. Es gibt einen Zuspruch und diese Verheißung des Getröstetwerdens. Einen schon im Hier und Jetzt und einem, der auch noch zukünftig aussteht. Und ich finde es irgendwie so spannend, weil Trost ja immer eine Beziehungsdimension hat. Trost ist etwas, das Beziehung braucht. Entweder die Beziehung zu Gott oder die Beziehung zu anderen Menschen. Wisst ihr, wenn du schwere Zeiten durchlebt hast, dann weißt du, wer deine wirklichen Freunde sind. Wenn alles gut geht, ist jeder gern mit dir zusammen. Wenn es dir wirklich schlecht geht, dann weißt du, wer deine Freunde sind. Du weißt, wer die Leute sind, die da sind, wenn es drauf ankommt. Die mit dir nicht nur durch die Höhen gehen und die Höhen feiern, sondern die Tiefen mit dir durchweinen, durchbeten, einfach da sind, wenn Worte nicht mehr reichen, um zu trösten. Bin so dankbar für Menschen in unserem Leben, die in tiefen Zeiten unseres Lebens da waren, die mitgebetet haben, die mitgetragen haben, die kleine Geschenke gebracht haben, die einfach da waren. Das ist so, so wertvoll. Trost hat etwas mit Beziehung zu tun. Trost wird gespendet von Gott oder von Menschen uns gegenüber. Als Menschen brauchen wir alle immer wieder Trost. Warum? Weil wir in der gefallenen Schöpfung leben, die nicht im von Gott ursprünglich erdachten Zustand mehr ist. Durch den Sündenfall kam der Tod in die Welt und damit auch Leid und Schmerz und Krankheit und Sterben und Verlust in ganz unterschiedlichen Dimensionen. Aber, und das ist das Entscheidende, Gott hat uns damit nicht alleine gelassen. Bevor Jesus nach seiner Auferstehung in den Himmel aufgefahren ist, hat er das Folgende gesagt. Ich lese Johannes 14, Vers 16. Und ich will den Vater bitten und er wird euch einen anderen Tröster geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit. Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie sieht ihn nicht und kennt ihn nicht. Ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ich will euch nicht als Waisen zurücklassen. Ich komme zu euch. So gut. Ingolf Elsel hat mal gesagt, und ich zitiere jetzt frei, warum der Vater uns den Heiligen Geist als Tröster gesendet hat? Und dann sagt er, ihr lieben Leute, und wenn ihr schon Predigten von Ingolf gehört habt, dann wisst ihr, dass das so eine typische Formulierung ist. Ihr lieben Leute, weil er wusste, dass wir in dieser Welt ganz dringend Beistand und Trost brauchen werden. Sonst wäre es überflüssig gewesen, den Heiligen Geist als Tröster zu senden. Er wusste, dass wir ihn brauchen werden. Er wusste, dass wir den brauchen, der immer bei uns ist. Wir haben es eben gelesen. Der in uns ist, der uns Trost gibt, der für uns eintritt und der uns nie verlässt. Und Jesus hat gesagt, bevor er in dem Himmel aufgefahren ist, es ist gut, dass ich gehe, dass der Heilige Geist kommen kann, der euch nie verlässt. Was für eine krasse Aussage, da müsst ihr wirklich mal drüber nachdenken. Wenn Jesus sagt, es ist gut, dass ich gehe, dass er kommen kann, der immer bei euch ist. Und er ist gesandt als Tröster. Er ist gesandt, um immer bei uns zu sein. Gott verheißt uns durch ihn, uns nie alleine zu lassen und schon gar nicht in Zeiten, die schmerzhaft sind, die voller Trauer sind, wo Leid ist, in denen es weh tut. Der Heilige Geist ist gekommen, uns zu trösten und er ist bei uns bis in Ewigkeit. Und wenn es in deinem Leid und Trauer gibt, in deinem Leben, dann mach Raum für den Heiligen Geist als Tröster. Sag, Heiliger Geist, ich brauche dich in dieser Funktion als Tröster. Ganz konkret, nenn ihm die Situationen, wo du ihn brauchst. Lad ihn ein, in diese Situation zu kommen, sie auszufüllen und, und dich mit dem zu erfüllen, was du in diesem Moment brauchst. Wisst ihr, und Gottes Wirken und seine Gegenwart und seine Kraft, wir kapseln das so gern los, ich habe das an der einen oder anderen Stelle auch schon gesagt, von dem, dass es uns halt auch mal nicht gut geht und es schwierig ist und leidvoll ist. Und meine Erfahrung ist, das gehört ganz oft ganz eng zusammen. Es gehört ganz eng zusammen. Und das Entscheidende ist, wie wir uns in diesen Momenten verhalten, was wir aus diesen Momenten machen, in denen wir sind. Und ich habe eine Geschichte gehört, die hat Heidi Baker uns erzählt, als wir in den USA waren. Da hat sie gesagt, sie lag vor einer Konferenz, die legt sich dann manchmal so auf ein Kissen und hat so Gottes Gegenwart genossen und war so in der Anbetung. Dann hört sie, wie Gott sagt, hast du vergeben? Und dann hat sie so gesagt, habe ich so selbstgerecht gesagt, natürlich habe ich vergeben. Und dann hat Gott zu ihr gesagt, hast du auch Al-Shabaab vergeben? Und Al-Shabaab ist eine islamische Terrormiliz in Mosambik, die zusammen mit der Boko Haram auch oder ja immer wieder auch christliche Kirchen und Gebäude und Mitarbeiter von ihnen überfallen hat. Die haben die Leute geschlagen, vergewaltigt, zum Teil gefoltert und umgebracht. Also es war ganz, ganz schlimm. Und sie sagt, enge Mitarbeiter haben sie weinend und unter Angst angerufen, weil es da ganz, ganz schlimme Vorfälle gab. Und sie sagt, in dem Moment, wo Jesus zu ihr sagt, hast du Al-Shabaab vergeben, hat sich in ihr alles zusammengezogen. Sie hat gesagt, und sie hat gesagt, nein, das geht nicht. Und sie hat gesagt, sie hat sich noch so angestrengt, sie hat es nicht über ihre Lippen bekommen. Sie konnte das nicht, denen kann ich nicht vergeben. Die engsten Leute, mit denen ich unterwegs bin, haben so gelitten unter denen, ich kann ihnen nicht vergeben. Und sie hat gesagt, sie wusste ja schon im Vorhinein, dass es an der Stelle nicht weitergeht, bis sie nicht bereit sein wird zu vergeben. Und dann hat sie gesagt, mit völligem Widerwillen am Anfang noch, hat sie gesagt, okay, ich vergebe Al-Shabaab. Ist in die Veranstaltung gegangen. Okay, ein paar Tage später kriegen sie einen Anruf von Mitarbeitern, die fälschlicherweise für Al-Shabaab-Milizen gehalten wurden, die aber Mitarbeiter ihrer Missionsorganisation waren. Und die Polizei hat sie schwer verprügelt. Und sie haben die ganze Zeit gesagt, wir sind nicht Al-Shabaab, wir sind Mitarbeiter von Iris Global. Das ist die Missionsorganisation von Heidi Baker. Und die haben sich so geschlagen, also dem einen ist das Auge raus. Also es war wirklich jetzt nicht, also es war wirklich schlimm. Und sie haben irgendwie geschafft, dass irgendwer anrufen konnte und die Situation hat sich dann Gott sei Dank noch geklärt. Und letztendlich haben sie gemerkt, okay, sie haben einen großen Fehler gemacht, sie haben die Falschen für die Falschen gehalten. Und Heidi Baker sagt, das Erste, was sie ihre Mitarbeiter gefragt hat, war, habt ihr ihnen schon vergeben? Und die Mitarbeiter haben gesagt, noch während sie uns geschlagen haben, haben wir ihnen vergeben. Müsst ihr euch mal vorstellen, wegen was wir manchmal nicht vergeben, weil uns jemand blöd angemacht hat. Ja, und da gibt es Leute, die haben fast ihr Leben verloren und die gesagt haben, schon als sie uns geschlagen haben, haben wir ihnen vergeben. Auf jeden Fall ging es so weiter, dass dadurch, dass der Polizei dieser Fehler unterlaufen ist, man hatte ihnen vorher untersagt, in ein bestimmtes Gefängnis zu gehen, wo sie früher sehr aktiv waren, wo sie so kleine Kassetten verteilt haben, wo das Evangelium von Jesus drauf war und das war nicht mehr möglich. Und weil sie jetzt natürlich in ihrer Schuld standen, weil sie die Mitarbeiter verprügelt hatten, die sie eigentlich hätten beschützen sollen, kamen sie und haben sich entschuldigt, es tut ihnen furchtbar leid und sie öffnen die Gefängnisse wieder für Iris Global, dass sie wieder da hinein können. Und dann sind die mit ihren Aufnahmen, Kassettendinger mit dem Evangelium drauf dahin und dann war das ganze Gefängnis voll von jungen Männern, die zu Al-Shabaab gehört haben. Und die Heidi hat gesagt, dieser Schlüssel, diesen Menschen zu begegnen, war vorher die Entscheidung, ihnen zu vergeben. Hätte sie an dem Punkt nicht gesagt, ich vergebe, dann hätte sich an der Stelle das nicht geöffnet. Hätten die Mitarbeiter nicht so eine Haltung an den Tag gelegt. Und letztendlich hat sich ein Bereich, der lange fürs Evangelium verschlossen war, sich wieder geöffnet. Viele von diesen jungen Männern sind mittlerweile zum Glauben an Jesus gekommen, haben eine ganz krasse Lebensveränderung erlebt. Und ich dachte, was für eine krasse Geschichte. Ich erzähle jetzt hier die Kurzform. Ne? Es geht noch viel, viel tiefer und noch viel, viel weiter. Und ich dachte, ja, wie oft liegen Leid und Segen, das Wirken Gottes und Situationen, die wir gar nicht damit irgendwie zusammenkriegen, so nah beieinander. Wenn es in deinem Leben gerade Leid und Trauer gibt, dann möchte ich dir die Nähe und die Gegenwart Gottes zusprechen. Ich möchte dir die Nähe des Heiligen Geistes zusprechen. Ich möchte dir zusprechen, dass dieser übernatürliche Friede Gottes, der höher ist als alle Umstände, der tiefer geht als alles Verstehen, dass er in dein Leben kommt und dass der Heilige Geist für dich zu einem erfahrbaren Trost wird, der dich in eine tiefere Beziehung mit Jesus führt, der dich wegzieht von Verbitterung, der sich wegzieht von einem hier mache ich dicht, hier geht's nicht mehr weiter, sondern der dich hinzieht näher zu diesem Gott als Vater, der dich von ganzem Herzen liebt. Mein letzter Gedanke ist, getröstet werden, um ein Segen für andere zu sein. In 2. Korinther 1, die Verse 3 bis 4 heißt es, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit und der Gott allen Trostes, der uns tröstet in all unserer Bedrängnis, damit wir auch trösten können, die in allerlei Bedrängnis sind, mit dem Trost, mit dem wir selbst getröstet werden von Gott. Der Gott allen Trostes, der uns tröstet, damit wir wiederum andere trösten können. Und ich glaube, dass das auch eine Dimension ist von durchlebtem Leid und Trauer, die wir nicht aus den Augen verlieren sollten. Dass Menschen, die selbst durch Schweres gegangen sind, Menschen, die selbst Krankheit, Verlust, Leid, Trauer erlebt haben, in einer ganz anderen Weise zum Trost werden können für Menschen, die dasselbe durchleiden. Wenn dir jemand, der nie was Schweres erlebt hat, erzählt, wie du durch schwere Zeiten kommst, ist anders, als wenn dir jemand erzählt, wo du weißt, der hat selbst gekämpft, der hat dieselben Dinge erlebt. Und ich glaube, dass es ganz oft diese Situationen sind, die uns dann zum Segen setzen für andere. Viele heute starke geistliche, aber auch sozialdiakonische Dienste sind entstanden, weil es Menschen gab, die durch solche Tiefen gegangen sind, die danach, und das ist jetzt der entscheidende Punkt, aber nicht stehen geblieben sind, sondern die weitergemacht haben und die das, was sie selbst erlebt haben, eingesetzt haben, um anderen zu helfen, die in ähnlichen Lebensumständen sind. Der uns tröstet in all unserer Bedrängnis, damit auch wir trösten können, die in allerlei Bedrängnis sind. Erleben, weitergeben, gesegnet werden, um zum Segen zu werden. Und ich wünsche dir, dass wenn es in deinem Leben Leidvolles gibt, wenn es Trauer gibt, und wir haben das heute ja auch gehört, das müssen gar nicht mal immer nur ganz aktuelle Dinge sein. Manchmal liegen Dinge vielleicht lang zurück, über die wir nicht getrauert haben, wo wir irgendwie auf die Seite geschoben haben, wo wir verdrängt haben und auf einmal kommen Dinge hoch. Das ist auch eine Möglichkeit. Oder eben ganz aktuelle Dinge. Und ich wünsche uns, wenn es das in deinem Leben gibt, dass du einen Blick entwickeln kannst und dir eine Vision von Gott schenken lassen kannst, wie du durch deine eigenen leidvollen Erfahrungen für andere zum Segen werden kannst. Und ich würde gerne genau dafür beten, weil ich so den Eindruck habe, dass Gott da so ein Augenmerk jetzt auch heute Morgen drauf legt. Dass es eben nicht bei diesem Stehlen bleibt, dass es da Leidvolles und Dinge gibt, die wir vielleicht auch zu betrauern haben und wo es auch wichtig ist, dass wir diese Trauer durchleben, aber wo es entscheidend ist, dass wir nicht stehen bleiben, sondern dass wir Gott erlauben, dass er uns einen Blick öffnen kann, was er mit dem, was wir er und durchlebt haben, an Segen für andere bewirken kann. Und es braucht diese Entscheidung, da hineinzugehen, nicht stehen zu bleiben, nicht bitter zu werden, sondern sich von Gott gebrauchen zu lassen. Und ich würde einfach gern dafür beten. Ja, dürft gerne aufstehen. Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du nicht nur ein Gott der Höhe bist, sondern auch ein Gott der Tiefe. Ich danke dir, dass du heute Morgen hier bist und ich danke dir, dass du jeden Einzelnen von uns kennst. Auch die Menschen, wo es Leid gibt, wo es Trauer gibt, Schmerz und Verlust, Herr. Und danke, dass wir das vor dir nicht verstecken müssen, Jesus, sondern dass wir dir das bringen dürfen. Und Jesus, ich möchte beten, dass du uns hilfst, diese Dinge nicht wegzuschieben, sondern zu verarbeiten. Und dann aber auch nicht bitter zu werden und stehen zu bleiben, sondern weiterzugehen. Und ich möchte beten, Jesus, dass du heute Morgen einen neuen Blick eröffnest, Gott. Dass du heute Morgen einen neuen Blick öffnest, eine neue Vision schenkst, für was du mit diesen Dingen, wo wir durch solche Erfahrungen gegangen sind, was du mit diesen Dingen bewirken möchtest. In unserem eigenen Leben, aber auch in dem, dass wir Dinge weitergeben können, dass wir zum Segen werden für andere, Gott. Und ich möchte beten, dass du jetzt kommst und dass du diesen Blick schenkst und dass du neue Visionen gibst. Das kann ich nicht machen, sondern Heiliger Geist, das kannst nur du schenken. Und ich bete, dass du diesen Blick gibst, Gott. Ich bete, dass neue Dienste entstehen, die es vielleicht bisher gar nicht gab, weil Menschen bereit sind, sich von dir rufen zu lassen. Bete, dass Menschen ausbrechen aus wie inneren Gefängnissen, wo Leid und Trauer auch gefangen gehalten hat und wo das wie zu so einer Blockade wurde, weiterzugehen. Gott, ich danke dir, dass du der Gott bist, der Freiheit für uns hat. Und ich bete in Jesu Namen, dass diese Gefängnistüren gelöst werden heute Morgen, dass sie geöffnet werden und dass Menschen hinaustreten können, Heiliger Geist, weil du da bist. Danke, Jesus, dass Vergebung ein Schlüssel ist in die Freiheit. Und ich bete, dass du selbst zu Menschen sprichst, die noch vergeben und loslassen müssen. Jesus, und so bete ich, dass du uns in all den Punkten, über die wir heute geredet haben, begegnest. Ich möchte beten, Jesus, dass wir dir begegnen, da wo wir es manchmal am wenigsten erwarten, Herr. Ich möchte beten, dass du uns in diese tiefere Dimension der Beziehung führst, die wir auch nur in schweren Zeiten wirklich erfahren können, Gott. Ich möchte beten, dass wir Menschen werden, die diesen Zuspruch nicht nur kennen, sondern die es wirklich ganz praktisch erleben, durch den Heiligen Geist getröstet zu werden. Die es erleben, dass dieser gute Beistand immer bei uns ist und uns nie verlässt. Und ich danke dir, Jesus, für einen neuen Blick und neue Vision, die uns zum Segen werden lässt in Bereichen, wo wir Schwierigkeiten durchlebt haben. Danke, Jesus. Amen.